Jo, herzlich willkommen zum Musikkompott. Und weil es alleine langweilig ist, habe ich mir heute jemanden dazugeholt. Und das ist logischerweise der.
Der Fab. Na klar, wer sonst?
Eben, wen sonst würde ich in dieses Heil, in diese heiligen Hallen lassen? Hallo, herzlich willkommen. Wir haben uns auch ein tolles Thema ausgedacht. Das möchtest du uns bestimmt verraten.
Och ja, also wir werden mal irgendwie, jeder hat sich irgendein Album ausgesucht, was er besonders toll findet, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Und dann werden wir uns da, wir haben schon festgestellt, dass wir da sehr konträr sind, was das angeht, aber dann haben wir uns gegenseitig auch unsere Lieblingsalben angehört schon, nicht wahr?
Genau.
Und werden mal gucken, ob wir da irgendwie zueinander finden oder auch nicht. Oder zumindest irgendjemanden klar machen, warum wir das jetzt so toll finden, was wir da ausgesucht haben.
Genau. Wir haben das Ganze dann natürlich großspurig genannt, das beste Album der Geschichte.
Genau.
Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich kann dir nicht ganz folgen, wie du bei deinem Album draufkommst, aber du kannst mich jetzt ja erleuchten. Ich habe es mir gerade eben nochmal angehört, weil ich dachte, ich habe irgendwas verpasst, was mich dann jetzt mitreißt, aber nee, leider nicht. Worum geht's? Erzähl.
Ja, also es ist ein Hip-Hop-Album und zwar aus dem Jahr 2007 und wie war der Titel jetzt nochmal? Jetzt habe ich den selber schon vergessen, weil ich so viele Alben von dem habe.
Hang zur
Irgendwie.
Dramatik.
Genau, Hang zur Dramatik, genau. Also die haben ja einmal so komische Namen für ihre Alben, die heißen dann, weiß ich, so Drama konkret oder Apokalypse konkret und sowas. Und also derjenige, um den es geht, der heißt heutzutage Hiob und ist ein Rapper aus Berlin. Und zu der Zeit 2007, da hieß er noch V-Mann, ne? Also weißt du, so gegen das Gesetz und was auch immer. Auf jeden Fall hat er sich damals noch V-Mann genannt. Und hat einen kongenialen Kumpel gefunden, nämlich den Morlock Dilemma aus Leipzig. Und die beiden machen immer wieder Alben zusammen. Also kannst du eigentlich damit rechnen, dass irgendwie alle paar Jahre immer wieder was von denen zusammen rauskommt. Jeder alleine für sich ist auch schon ganz gut, wobei ich den Morlock Dilemma alleine nicht, auf Dauer nicht so aushalte, weil der ist eher so ein Krawallo. Also der ist immer auf Krawall gebürstet, der Typ, ne? Und der auf Dauer ist der ein bisschen anstrengend. Aber zusammen ergeben die eigentlich ein gutes Team, ne? Also der Hiob, der ist irgendwie mehr so ein, ich würde ihn mal nennen, so den Philosophen unter den Rappern. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber er hat halt wirklich coole Texte, die halt irgendwie mich total ansprechen und mich immer wieder begeistern, in denen es tatsächlich auch manchmal um was geht. Weißt du, so bestimmte Gefühle, die er erklärt, oder ein Song heißt Glück und was weiß ich. Und da erzählt er wirklich eine Geschichte und es ist nicht nur immer dieses typische aufeinander rumgehacke, was es auch gibt, aber er hat halt auch tatsächlich wirklich einen tollen Flow, den man auch gar nicht so auf dem ersten Hören eigentlich meistens gar nicht versteht. Also wenn ich das Leuten vorspiele, die das nicht kennen, die wissen erstmal gar nicht, welche Sprache das ist, weil er relativ schnell und relativ komisch vor sich hin rappt und so. Aber wenn man es mal sich so reingehört hat und wenn man es versteht, dann finde ich seine Texte echt tiefschürfend manchmal. Und auch ganz gut anarchisch. Und er hat halt auch, also mal abgesehen von den tollen Beats, die ich also auch, beim Hip-Hop sind ja die Beats auch immer sehr wichtig und ob die cool sind und den richtigen Groove haben. Und dann dazu hat er halt auch immer tolle Melodie-Samples im Hintergrund, also die auch aus irgendwelchen alten Filmschinken geklaut sind oder so. Das hat immer, also jedes Mal, wenn ich die Platte höre und ich kann mir die noch und nöcher anhören, die wird mir einfach nie zu viel. Die packe ich auch immer wieder rein und die habe ich auch unterwegs immer dabei. Und dann komme ich immer wieder in so eine gemütliche Sommerstimmung irgendwie und dann freue ich mich immer und ich kenne die Texte natürlich inzwischen auswendig. Es macht halt immer wieder Laune, die zu hören. Dann fühle ich mich cool und gemütlich und zufrieden und was kann man mehr von einem Album verlangen, oder?
Das ist richtig, ja. Ich kann die überhaupt nicht nachvollziehen, die Gefühle, die du da entwickelst, aber wenn dich das glücklich macht und wenn dich das friedlich stimmt, also das kann ich zum Beispiel null nachvollziehen, wenn dich das friedlich stimmt, super. Eine Frage hätte ich dann, weil ich die tatsächlich nicht auseinanderhalten kann. Ist auf dem Album jetzt mehr Morlock Dilemma zu hören oder mehr der V-Mann?
Also ich würde mal sagen, das ist gut 50-50. Also der Hiob ist der so ein bisschen die komplexeren Texte hat und so ein bisschen höhere Stimme. Und der Morlock ist der immer so ein bisschen mehr meckert und so ein bisschen, halt so ein bisschen, na, wie soll ich sagen? Also es ist auch nicht nur 50-50. In manchen Tracks ist also, ist Hiob eigentlich auch alleine, mehr oder weniger. Und da kriegt er höchstens mal ein bisschen irgendwie Unterstützung im Refrain oder so. Und bei anderen machen sie es halbe halbe, jeder immer abwechselnd eine Strophe oder so. Und ja, also ich kann die auseinanderhalten. ist klar, dass man das als Außenstehender vielleicht erstmal nicht so kann.
Ja. Weil ich jetzt keine großartig komplexeren Texte auch entdeckt habe. Irgendwie, also immer was ich entdeckt habe, war dann so Sachen, ich möchte es jetzt nicht zitieren, aber was weiß ich, eigentlich eine Beleidigung an der anderen. Und ich habe
Ja,
dann extra
absichtlich,
nochmal
ja.
vorhin in Abgesänge reingehört, also das letzte Album von ihm. Weil ich
Das
dachte,
Neue.
naja gut, dann vielleicht kommt da ja mehr rum, aber es läuft eigentlich auch drauf raus. Ja, es ist komplexer als das, was Hang zur Dramatik drauf ist. Aber auch da geht es dann nur darum, hey, ich bin der Beste und naja gut. Was ich faszinierend finde, er scheint älter geworden zu sein, weil er tatsächlich von so Sachen wie dem Finanzamt redet. Also er scheint erwachsen geworden zu sein.
Ja,
Aber
er
auch
hat
da geht
auch.
es darum, wenn das ans Finanzamt kommt, dann kannst du dich auch aufhängen, beziehungsweise Genickschuss. Ich denke, ja, okay.
Aber da sind auch tolle Sachen drauf. Vor allem sind sie auch immer sehr lokalpatriotisch. Also, das ist ja da kenne ich mich dann halt auch als
Ja,
Berliner immer
gut,
total
klar.
wieder. Und er hatte auch tatsächlich seit 4 Jahren jetzt kein neues Album mehr rausgebracht und hat eine größere Auszeit sich genommen. Und da war ich jetzt natürlich ganz happy, dass endlich mal wieder was kam.
Ja.
Und ja, die Abgesänge, die ist auch klasse. Ja, und also ich weiß nicht, wie soll ich das erklären? Also, der hat immer wieder so. Also, ein Song zum Beispiel bei dem Hang zur Dramatik, der ist halt. Der kommt halt total, also wie hieß der nochmal, dieses For the Kids oder so, ne? Kids, wo er wirklich halt so richtig aus der Sicht von einem Jugendlichen halt darlegt, was für einen Jugendlichen wirklich wichtig ist. Nämlich scheiß auf deine Eltern, mach was du willst, nimm Drogen, bescheiße alle, verschwende dein Leben. Und das finde ich so sympathisch. Also ist natürlich krass übertrieben, aber andererseits ist es halt auch das, was ich aus meiner Jugend noch so kenne, beziehungsweise das, was man immer als Jugendlicher gewollt hat. Weißt du, so rebellieren, raus hier, was, ihr wollt mir was erzählen, ihr wollt mir was verbieten, ihr könnt mich mal, was wisst ihr schon? Und das ist einfach grandios, dieser Song, der ist großartig.
Glaube, da unterscheiden wir uns einfach echt komplett. Ich kann es null nachvollziehen, dieses Gefühl. Also, vielleicht hatte ich einfach so eine zu behütete Kindheit, ich weiß es nicht, aber
Davon gehe ich mal schwer aus.
wahrscheinlich so Sachen wie, was war, nett. Nett habe ich mir vorhin nochmal angehört, das vorletzte Stück. War das dann vielleicht ein Ding, wo hauptsächlich der Krawallbruder da dran war, weil das eine Beleidigung nach der anderen ist?
Ja, das ist dann bestimmt eher Moloch. Ich habe es jetzt nicht
Ja.
genau im Kopf, wer jetzt bei welchem Track
Ja.
was jetzt genau gemacht hat oder so, aber ja, also ganz toll. Auch Dirty ist auch ein prima Track, ne? Also ich kann dieses Album wirklich nur jedem empfehlen natürlich. Oder Die Flasche. Wo er sagt, ich kann aufhören, wann ich will, ich kann aufhören, wann ich will. Und es geht nur ums Saufen und er kann auf gar keinen Fall aufhören. Und es ist aber echt klasse. Ja. Und dann dazwischen gibt es halt auch mal so kurze Einspieler, wie weiß ich, das Gehirn oder so, ne, wo einfach nur jemand sagt, so, ah, oh, dieser Mann hat wirklich sehr seltsame Gehirnwindungen und was da immer wieder Tolles rauskommt, der ist ja wirklich der allergrößte von allen oder so.
Ja, die Dinger waren mir zum Beispiel auch zu lang.
Ja, das,
Also
zum Glück gibt es davon nicht
Spiegelschrift
so
ist, glaube
viele.
ich, 1,20 oder sowas lang, damit irgendeiner komischen Musik unterlegt und es klingt danach, als hätten sie das aus irgendeinem, ach, wie heißen die alten deutschen Verfilmungen von, ach Gott, vorhin hatte ich es noch. Der Bogenschütze, wie hießen denn die Dinger?
Keine Ahnung, was meinst du?
Mit
Heimatfilme?
Joachim Fuchsberger, diese und Klaus Kinski.
Okay.
Ach, ich krieg's
Na,
nicht mehr
irgendwelche,
hin.
ja, aber das kommt schon hin so. Aus der Zeit sind dann auch meistens die Samples geklaut, aus irgendwelchen obskuren B-Movies oder was weiß ich, aus irgendwelchen Western oder wo auch immer er irgendwie die Samples her hat. Aber der hat da einfach ein unglaubliches Gespür für eine richtig runde Musikalisierung oder wie nennt man das?
Ja,
Dieses,
das
was
nennt man
außer der
bestimmt so,
Stimme.
ja.
Dann sieht man ja wieder mit gehobenem Halbwissen, weiß ich hier zu protzen.
Also, da es für mich keine runde Sache ist, ist es für mich auch Musikalisierung. Das passt schon. Alles passt wunderbar zu dem Album. Also.
Das ist wunderbar für Leute, die auf Hip-Hop stehen und die auch von sonst von nichts eine Ahnung haben. Also da ist man dann genau richtig, ja.
Genau, man muss halt in Berlin oder Umgebung wohnen, um die Musik gut zu finden.
Also ich bin wirklich nicht, falls hier der falsche Eindruck aufkommen sollte, dass ich jetzt hier nur Hip-Hop höre oder so, das ist
Nein,
überhaupt
nein.
nicht der Fall, ne? Aber bei Hip-Hop selber bin ich auch sehr, sehr, sehr wählerisch, ne? Das ist also eigentlich fast der einzige, den ich höre, den ich immer wieder hören kann. Da gibt es nur so ein paar andere, auch so ein paar Amerikaner noch so dabei, aber also früher als Hip-Hop noch Sprechgesang hieß in Deutschland, da gab es ja auch schon ein paar tolle Sachen, wie zum Beispiel die Beginner. Die kennst du ja
Ja,
vielleicht, die haben
klar.
auch schon Ende der 90er haben die da irgendwie auch schon tolle Platten gemacht und die sind ja auch irgendwie letztes Jahr, glaube ich, haben die nochmal irgendwie was Neues rausgebracht nach einer langen Pause, nachdem sie sich eigentlich schon aufgelöst hatten oder so, sind die wieder zusammengekommen und haben gedacht, wahrscheinlich, die brauchen mal wieder Geld, wer weiß. Und die Beginner sind halt auch, und die magst du ja eigentlich auch, ne? Du hast doch immer irgendwann auch was von denen irgendwie besprochen, ne? Kann ich mich nicht erinnern?
Nee, besprochen habe ich nur Blumentopf und das hast du ja gleich wieder gemacht.
Ach ja, genau. Blumentopf. Naja, Blumentopf und Beginner, die verwechsel ich manchmal. Das ist eine ähnliche Schiene. Ja. Und insofern kannst du ja mit Hip-Hop im Allgemeinen auch schon was anfangen, glaube ich, aber das ist halt schon die härtere Schiene. Ne? Das ist wirklich nur was für hartgesottene Leute. Ja,
und ich, ja, das ist halt schlicht das Ding, mit dem ich dann ein Problem habe. Also dieses, guckt mal, wie toll ich bin. Guckt mal, wie super es ist, Drogen zu nehmen. Guckt mal, ich habe eine Knarre.
Das, du musst es verstehen. Das ist einfach sozusagen wie so ein bei so einem Genrefilm oder so, ne? Da musst du ja bestimmte Standards musst du einfach einhalten. Du musst so eine Dinger einfach bringen, damit andere dich irgendwie ernst nehmen. Naja, gut, das ist das falsche Wort. Also, aber man muss immer so ein bisschen übertrieben protzen und es ist auch gar nicht so ernst gemeint, um einfach zu zeigen, guck mal, was ich für Skills habe, guck mal, wie cool ich reimen kann. Und während dem Reimen mache ich dich auch nochmal nebenbei auch noch fertig, so als ob du der Letzte sonst was bist und ich bin der Allergrößte. Das hat sich halt einfach so daraus entwickelt. Das ist wie so ein Subgenre. Das ist wie, als wenn du Zombie-Filme mit normalen Horrorfilmen vergleichst. Das ist halt ein Untergenre davon, ne? Nochmal andere zu dissen und andere irgendwie blöd dastehen zu lassen. Ne? Ja. Das gehört einfach zum guten Ton im Hip-Hop.
Ich kann es komplett, also ich verstehe das, aber es ist halt null meins. Weil
okay,
ich diese Rolle einfach nicht mag. Genauso wenig wie ich, was weiß ich, bei Rammstein nachvollziehen kann, dass man immer diese Rolle spielt. Und sie spielen ja eine Rolle. Die geht mir halt trotzdem auf den Keks. Da können mir noch so oft Leute sagen, es ist eine Rolle. Ja, ich weiß, aber ich mag sie nicht.
Ja, genau, ich mag sie auch nicht. Rammstein erinnert mich immer an wie heißt sie nochmal, diese Filmemacherin aus dem Dritten Reich.
Leni Riefenstahl,
diese Ästhetik in den Videos und überhaupt dieses ganze Gehabe, das wirkt für mich immer irgendwie rechts, auch wenn es vielleicht gar nicht so gemeint ist. Ja. Aber das ist einfach, boah, das ist mir eine Spur zu komisch deutsch.
Ja. Also.
Naja. Aber naja, gut, sind erfolgreich, sollen sie sein, warum nicht?
Aber ich werfe jetzt ganz nebenbei nochmal ein, weil es mir gerade eingefallen ist. Du weißt, wer der erste deutsche Rapper war, oder?
Falco wahrscheinlich, wa?
Der erste deutsche Rapper war Thomas Gottschalk.
Thomas, wie bitte, was? Erzähl keinen Scheiß, was
hat er gemacht? Frank Laufenberg, Manfred Sechsauer und Thomas Gottschalk haben zusammen als GLS United damals Rappers Delight auf Deutsch aufgenommen.
Das ist nicht dein Ernst.
Doch, 1980, glaube ich, warte mal, lass mich gerade mal eine Live-Recherche durchführen. Ja, 1980.
Ach du Scheiße, ja, da gib mir mal einen Link, also das würde ich mir gerne mal reinziehen.
Kann ich dir nachher gerne geben. Das ist grausam. Es war auch nur diese eine Single und sie haben das halt als Verarsche mehr oder weniger gemacht. Aber also der Laufenberg, ich habe mir hier gerade mal den Text aufgerufen, die erzählen halt, was es früher an toller Musik gab, bevor dann dieses andere Zeug jetzt kam. Also Laufenberg erzählt, dass es Beatles, Petula Clark und die Stones gab und was weiß ich. Und dann ganz zum Schluss kommt Thomas Gottschalk mit AC/DC, New Wave Man, ach, weiß der Geier. Grausam. Ist echt grausam, aber Thomas Gottschalk hält heute noch für sich, oder sagt heute noch, er sei der erste deutsche Rapper gewesen.
Also mir war das eigentlich immer so, als ob irgendwie Falco als einer, der ist ja nun kein Deutscher, ist ja Österreicher, ne?
Ja.
Ja.
Also, wir lassen das gelten, wir haben Österreicher eingegliedert. Damals. Nun ja. Gut.
Ja, schön. Gut. Dann erzähl uns doch mal was von deinem Lieblingsalbum. Diesen wunderbaren Bad Out of Hell hast du
genau genommen, oder? Richtig, von dem besten Album aller Zeiten von Meatloaf, Bad Out of Hell.
Okay, ja.
Ja, ich finde es immer noch großartig. Ich habe mir lange überlegt, als wir gesagt haben, dass wir die Folge machen, welche Platte ich nehmen könnte und habe dann irgendwann festgestellt, dass das eine der wenigen ist, bei denen ich kein einziges Lied wegdrücke. Also es gibt
Platten, so geht's mir halt bei meiner Platte auch.
Ja, eben.
Das ist wichtig, ja.
Das ist wichtig. Eben, es gibt Platten, da sind bessere Lieder drauf. Also es gibt hier garantiert bessere Lieder, aber das komplettes Album funktioniert Bad Out of Hell großartig. Und gerade, es hat unglaublich viele Balladen drauf und ich kann Balladen normalerweise auf den Tod nicht ausstehen, aber die sind so herrlich kitschig überdramatisiert, überhaupt das ganze Album ist überdramatisiert und produziert bis zum geht nicht mehr, dass ich mir die einfach immer wieder anhören kann. Das ist fantastisch. Es ist so ein bisschen die Musikversion von Moulin Rouge, von dem Film. Also wenn du mit Kitsch nichts anfangen kannst oder mit wirklich Produktion bis zum geht nicht mehr, dann bist du hier falsch. Aber wenn du damit leben kannst, dass 20 Gitarren übereinander geschichtet sind und dann von mir aus nochmal 10 Drums, Und darüber singt dann nochmal eine Stimme, die halt echt alles andere wegbläst. Dann bist du hier richtig.
Genau, und da habe ich halt schon meinen ersten Kritikpunkt. Ich finde nämlich, dass seine Stimme da gar nicht mal so drüber steht, sondern dass er eigentlich, obwohl Meatloaf ja für seine Stimme berühmt ist, also dass es irgendwie, vielleicht liegt es auch daran, wie sie es abgemischt haben, also irgendwie ist seine Stimme eigentlich fast noch ein bisschen unterrepräsentiert. Also da ist mir dann zu viel Dramatik und dann ist seine Stimme eigentlich fast ein bisschen dünn, muss ich sagen. Aber und ich finde auch, es ist, stimmt, der Kitschfaktor ist sehr hoch und damit kann ich auch eigentlich klarkommen. Ich finde die Platte auch gar nicht schlecht, aber ich würde sie auf keinen Fall jetzt für mich als was ganz Besonderes definieren. Einfach weil, ja, weiß ich nicht. Also, wie nennt man eigentlich diesen Musikstil, den er da macht? Da bin ich mir auch nicht ganz klar. Was ist das so?
Das ist Rock? Eine gute Frage. Ich würde es als, einfach als Rock bezeichnen.
Ja, ne? Also, es gab er geht schon aus dem Standard, kommt da schon raus. Er ist schon für sich alleine dastehen, muss man schon sagen.
Also das ist 1977 erschienen und 1977 war das damals absolut einzigartig. Okay. Ich kriege die Zeitschrift leider nicht mehr hin, aber es gab irgendwann mal so eine Top 100 der Metal-Momente, also die den Metal geprägt haben. Und ich glaube, Platz 17 war damals, dass Jim Steinman und Meatloaf sich zusammengesetzt haben, um diese Platte zu machen. Und es ist definitiv kein Metal. Aber der Metal zieht wahnsinnig viel aus dem Ding. Also gerade dieses Theatralische, was ich ja gerade bei deiner Platte noch abgelehnt habe. Aber hier funktioniert es für mich, dieses Puppenspiel Bat Out of Hell. Ich meine, völliger Schwachsinn, wenn du versuchst, den Text zu übersetzen, der ist dämlich bis zum geht nicht mehr. Das Einzige, was ich spüre, ist mein Herz, das immer noch schlägt. Und dann bricht es heraus aus meinem Körper und geht gen Himmel wie eine Fledermaus in der Hölle. Ja, danke. Aber es funktioniert für mich. Und deshalb, also der Metal zieht viel daraus, aber es ist letzten Endes einfach nur unglaublich fett produzierter Rock.
Ganz genau. Mit ordentlich Dramatik und erzählt ja auch richtige Geschichten und so. Ne? Da war ja dieser eine Track von dem Album, den hast du ja in einer Folge auch nochmal extra besprochen. Ne?
Genau.
Das richtig. War ja auch, da habe ich dann auch ganz gut kapiert. Also du hast ja unnachahmlichen Stil, sowas zu erzählen. Und dann habe ich mir auch den Song daraufhin extra nochmal angehört und siehe da, es stimmte alles, was du sagtest.
Danke.
naja, gut, aber okay, 77, das darf man auch nicht vergessen. 87, 97, 2, 30 Jahre zwischen diesen beiden Platten. Ne? Da hat sich natürlich schon einiges getan. Und ja, sowas bringt heute keiner mehr raus, wahrscheinlich. Nee. Also vor allem nicht so in der Form. Ja, also ich müsste mir natürlich auch nochmal, wenn ich wirklich, wirklich was dazu sagen wollen würde, müsste ich mir die ganzen Texte nämlich auch einzeln nochmal vornehmen, was ich natürlich noch nicht getan habe. Aber so flutscht die Platte schon ganz gut durch. Ist okay. Aber reißt mich halt jetzt auch nicht vom Hocker. Ne? Aber musste auch nicht, weil dafür hat ja jeder sein Stil und jeder ist ja auch anders. Und eben. Ich gestehe dir das zu.
Danke. Und du musst halt auch echt Zeit dafür haben. Also die einzelnen Stücke sind zwischen 7 und 10 Minuten lang. Oder 11 Minuten, glaube ich, das längste. Und das ist natürlich schon, die werden ja nicht deshalb so lang, weil er ständig wie beim Hip-Hop oder Rap eine neue Zeile kommt, sondern der wiederholt und wiederholt und wiederholt ja.
Stimmt.
Was ich toll finde, aber wenn das nicht ganz genau dein Stil ist, dann denkst du spätestens nach der vierten Wiederholung, ja, danke, das nächste bitte. Und ich könnte halt drin baden. Das ist gerade das Titelstück oder bei den Balladen, wenn es dann was war's? 2 out of 3 ain't bad. Großartig. Das ist so das fast das kürzeste Stück, interessanterweise. Weil er halt immer wieder auf selbe zurückkommt und beim zweiten Mal singe ich halt noch lieber mit und beim dritten Mal dann noch lieber. Und ja, wobei ich gerade feststellen muss, es sind auch doch um einiges kürzere Sachen drauf. Die Balladen sind interessanterweise fast die kürzeren.
Okay.
Was wahrscheinlich ganz gut ist. Und Bat Out of Hell ist das längste. Genau.
Ja, interessant. Da fällt mir, muss ich nochmal einwerfen, ich habe jetzt hier auch gerade nochmal ein paar Songtexte gefunden von meiner Lieblingsplatte. Da kann ich ja mal kurz, weil man kann ja die Sachen immer nicht anspielen. Mhm. Ja, da müssten wir ja Rechte blechen ohne Ende. Mal sehen, ob wir was auf die Ohren kriegen, wenn ich einfach mal kurz was zitiere von ihm, ja, von diesem einen tollen Song Kids.
Ne? Im Flow bitte.
im Flow, ne? Also ich bin natürlich nicht so gut wie er, aber das fängt dann einfach mal so an, dieser Track, ja? So, yo, du bist jung, es gibt nichts, was dich bremst auf deinem Weg. Lass dir keine Scheiße erzählen, wie viele Leute kennst du mit AIDS? Deine Eltern reden nur Bullshit, glaub ihnen kein Wort. Lass den Tag verkatert beginnen mit Augenrändern und rauschenden Ohren. Scheiß auf die Schule, dreh dich um weiter zu pennen. Betritt sie nur, um auf Lehrer zu schießen, sodass man deiner gedenkt. Das ist einfach grandios. Kiffen ist Kinderkram, bind dir den Arm ab, drückst in deine Adern, sogar das Ding hing an der Nadel. Egal was ist, rebelliere dagegen, nimm eine Klinge, rasier dir den Schädel und tätowiere deine Schläfen. Unglaublich, super klasse. Also das ist, ja. So, das ist so, so brutal, dass es schon wieder schön ist, ja.
Nee, also
ist aber auch halt, kann man durchaus als Satire sehen. Ist natürlich absichtlich übertrieben, weil das ist halt so üblich. Hm. Und aber er meint halt auch so. Also der Typ, der hat bestimmt auch einiges erlebt.
Ja, glaube ich sofort. Bei meiner Platte kann ich noch sagen, Meatloaf hat mittlerweile leider die Stimme verloren.
Ach echt, ja?
Der hat letztens ist auch schon wieder übertrieben, vor ein paar Jahren hat er eine neue Platte rausgebracht und ist damit auch auf Tour gegangen. Und das ist grausam. Der hat es, also wenn es selbst auf Platte nicht mehr gut klingt, dann ist es echt bitter. Da möchte ich es live nicht mehr miterleben.
Ja, verstehe total. Ja, ich meine, den Hiob, den habe ich ja kennengelernt. Natürlich, als er noch Vormann hieß, und da gibt es von 2001 oder so, gibt es so ein Tape, was die damals produziert hatten. Da hatten sie halt einfach noch kein Geld und keinen Verlag und gar nichts. Und dann haben die halt einfach selber irgendwie ihre Sachen aufgenommen und auf Kassette rausgebracht. Und ich hatte dieses Tape, wa? Und da ist einfach beide Seiten voll. Einfach, das ist einfach komplett ein mega langer Track, der wo eins ins andere übergeht und mit seinen Kumpels zusammen und ständig so, hey, Prenzlauer Berg, da kommen wir her und so, unser Bezirk und dann eine Geschichte nach der anderen. Das ist so grandios. Das ist, keine Ahnung, wird ja jetzt wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn ich dir das nochmal zukommen lassen würde, weil er hat das nämlich vor ein, zwei Jahren oder so irgendwie für irgendein Jubiläum oder so hat er das nochmal als MP3s for free einfach rausgegeben. Und ja, und das Ding, das hat mich ja echt vom Hocker gerissen, weil das ist halt so rough und direkt von der Straße gerappt, so das, da nimmt man das Ding einfach komplett ab, ne? Da geht's halt wirklich ab mit was ich Sirenengeheul und im Hintergrund und Schlägerei und irgendwas und da ist richtig was los und dann kann man gar nicht erklären, das ist also wirklich ein unglaubliches Stückchen Musik, was sie da gemacht haben, und zwar einfach mal so ohne irgendwas zu können eigentlich, aber der Flow war halt damals schon da, ne? Der hat es einfach cool drauf gehabt, einfach so zu rappen, und er ist auch bestimmt beim Freestyle nicht schlecht. Also, weißt du, der Freestyle ist ja nochmal die extra Kategorie, wo die Leute halt mehr oder weniger die Bruchstücke, die sie im Kopf haben, dann einfach so virtuos zusammensetzen und einfach auf irgendein Beat irgendwas raufquatschen. Ne? Ja. Das ist halt auch nochmal die Königsdisziplin, finde ich.
Ich glaube, ich sehe auch, wie das Mixtape damals hieß. Pizza und Pornos?
Nee, das ist es nicht.
Da gab es noch einen zweiten Teil davon, und gab es noch Dirty Versions.
Ja, ich glaube, das ist es wahrscheinlich. Ja. Dieses, aber wie das genau heißt, weiß ich jetzt halt auch nicht mehr. Ja. Und leider habe ich das Tape auch nicht mehr, das Original.
Ah, bitter.
Das ist bitter, ja. Weil ich habe natürlich damals auch noch nicht drauf geachtet oder so, ne? Und habe das dann einfach mal abgespielt, bis es wahrscheinlich einfach irgendwann durch war oder so.
Ja.
Ja, bin halt kein Sammler, kein Profi, was das angeht. Sonst hätte ich mir das bestimmt aufgehoben.
Ja, aber besser hören als zu sammeln.
Ja, dafür ist es ja da, genau. Ja, da kommen wir nochmal zu Meatloaf. Wie, der hat jetzt echt, der hat komplett nachgelassen. Der dürfte ja nun auch nicht mehr so jung sein, wa?
Nee, der ist auch nicht mehr so jung. Ich überlege gerade, wann ist der.
Ich erinnere mich an Rocky Horror Picture Show. Das ist ja auch so Ende 70er, ne? Da, genau. Da war er ja auch gut dabei und ist ja auch ein richtiger, wie sagt man, Kult geworden, ne?
Ja, genau.
Also, wenn du das mal, hast du bestimmt ja vielleicht mal erlebt, so im Freiluftkino, wenn sie den Film spielen, dann schmeißen sie ja hier Mehl in die Luft und verkleiden sich da so wie im Film. Das ist ja auch ein voll durchgeknalltes Teil. So.
Ich war in München mal in einem Kino, in dem, ich glaube, immer noch jede Woche die Rocky Horror Hip Picture Show gespielt wird.
Oh mein
ich
Gott.
Glaube, das gibt's auch immer noch. Ich war nicht in dem Saal, in dem das Ding gespielt wird, aber das ganze Kino, der ganze Eingang ist dann halt genauso gemalt. Du siehst das Haus von außen und da ist dann auch dieses Schild Enter at your own risk.
Ja.
Und das Ding muss immer noch laufen. Also zumindest in München in einem Kino. Ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, da mehr draus zu machen, aber es funktioniert, ja. Wobei seine Rolle natürlich lächerlich ist. Also einmal mit dem Motorrad da durchzurasen und zu singen, aber gut.
Genau, immerhin.
Eben.
Da habe ich ihn, glaube ich, kennengelernt.
Ja.
Ich dachte so, hey, was ist das denn für ein
Ja, ich kannte erst die Platte. Ja. Den Film habe ich leider erst ganz, ganz spät gesehen. Ja.
Mhm.
Jo, ich glaube, wir haben uns gegenseitig klargemacht, dass wir, ja,
musikalisch nicht auf einen Nenner kommen.
genau
Ich weiß nicht,
richtig.
wenn du was parat hast, vielleicht kannst du ja noch, ohne es extra zu erklären, irgendwie ein, zwei weitere Platten oder so noch anführen, wo du denkst, so, die muss auch jeder mal gehört haben, damit wir irgendwie dich endgültig zu Grabe tragen könnten. Weil ich habe ja hier mein Musikabspielprogramm. Ich benutze ja Fubar auf dem PC. Fubar ist ein ganz tolles Programm. Und habe da hier meine LPs, beziehungsweise meine ganzen CDs, die ich irgendwann mal auch digitalisiert habe, die habe ich hier alle vor mir.
Ja.
Und da gibt es ja auch, ich kann ja auch mal in die Rock-Ecke gehen und einfach mal hier, kennst du die Band, Moment, jetzt muss ich gleich mal gucken.
Ja, die kenne ich.
The Mars Volta, kennst du die?
Vom Namen ja, und ich habe, glaube ich,
Eine
ein, zwei Lieder
spanische
von denen
Band.
gehört, aber mehr weiß ich nicht mehr.
Und die haben halt so, keine Ahnung, 2003 oder so ist, glaube ich, das erste Album. Die haben 5, 6, 7 Alben rausgebracht schon auch so, auf denen halt so richtig abgehen, wie in den 70er Jahren, werden da irgendwie minutenlang die Gitarren gequält und dazu schreit er sich die Seele aus dem Leib. Und das dürfte dir eigentlich auch gut gefallen. Da sind dann auch mega lange Songs drauf, die irgendwie 12,5 Minuten sind oder 6, 7, 8 Minuten so im Durchschnitt. Ne?
Okay.
Tatsächlich ist 8,42, 12,29, 7 Minuten, ne? So eine Geschichte. Ne? Und das ist dann halt auch teilweise in Spanisch, teilweise hauptsächlich auch Englisch und so. Und die gehen da richtig ab.
Ja.
Also das wäre wahrscheinlich eher so dein Fall. Wenn es auch vielleicht eine Stufe zu hart ist für dich, weiß ja nicht, du bist ja so ein.
Ja, ich bin so ein Weicher, ich weiß, ja.
Genau, ich wollte es jetzt nicht
Ja, du
selber
wolltest,
sagen,
ich war,
aber.
ja. Du wolltest, dass ich selber drauf komme, ja.
Genau. Was soll es? Kann man auch
Ja,
stolz drauf sein. Ne?
alles gut. Ich hätte noch zwei Alben dann, wenn du unbedingt in sowas reinhören möchtest, dann quäle ich dich ein bisschen von
Gerne.
Johnny Cash, das Album American Four, The Man Comes Around.
Ja, Johnny Cash, den finde ich eigentlich grandios, ne? Weil der hat ja auch so seine Drogenkarriere so hinter sich, ne?
Ganz wichtig.
Und da hat er auch so ein bisschen Dreck am Stecken gehabt, würde ich mal behaupten, so. Und den finde ich ja eigentlich grandios, vor allem auch das Spätwerk von ihm, ne? Wo sie ihn dann nochmal aus dem Grab geholt haben und nochmal ein paar Sachen mit ihm aufgenommen haben. Das finde ich ja eigentlich alles ganz klasse, ne? Und es gibt ja auch ein tolles Biopic über ihn, ne? Und ja, also mit dem kann ich was anfangen, aber da kenne ich einfach auch gar nicht genug. Da müsste ich mich mal reinhören. Also
Der
Johnny
hat
Cash ist
auch
keine schlechte Idee.
wahnsinnig viel Scheiß dazwischen gemacht. Wie du schon sagtest, der hat eine Drogenkarriere hinter sich und hat in den 70er und 80ern teilweise echten Dreck veröffentlicht. Das,
Okay.
weil es ihm, glaube ich, ganz offensichtlich auch egal war. Hauptsache, er hat eine Platte, um dann wieder auf Tour zu gehen.
Ja.
Aber er hat davor wahnsinnig tolle Sachen gemacht. Er hat viele Konzeptalben in den 60ern gemacht, die sich was mit Arbeitern beschäftigen oder mit Indianern.
Okay.
Es gab ein Album namens Ragged Old Flag, wo er dann im Titelstück zwar amerikanisch patriotisch, aber halt mal schnell die ganzen amerikanischen Kriege anhand von der Flagge aufzählt. Das
Okay.
waren schon tolle Sachen dazwischen. Und dieses The Man Comes Around war das letzte Album zu seinen Lebzeiten.
Ach
Das
so,
war
das
eins
war
von
dieses.
diesen späten Dingern, das du meinst. Und zu dem Biopic möchte ich sagen, ich habe so 3, 4 Jahre bevor dieser Film rauskam, für mich Johnny Cash entdeckt und habe gepredigt, habe echt gepredigt, gemeint, hört ihn euch an, das Ding ist super, hört es euch an. Und keiner wollte es hören. Und dann kam dieser Film. Und dann sind sie alle reingerannt, kamen dann zu mir und haben gesagt, hey, der hatte doch echt gute Musik gemacht. Ja, hat er. Danke, muss ein Film kommen, dass mir die
Ja,
Leute glauben.
klar,
Also,
natürlich.
naja.
So ist das.
Ja. Jetzt ist
Ja.
man natürlich prompt das zweite Album. Ah, nee, haha. Rodrigo y Gabriela.
Okay.
Das sind zwei Gitarristen, Akustikgitarristen. Die
Noch nie
kommen jetzt
gehört.
auch wieder auf Tour. Ich glaube, demnächst sind sie in Köln und ich überlege, ob ich nicht doch mal hingehen sollte. Die machen halt wirklich alles mit ihren Gitarren, haben aber einen unglaublichen Rhythmus. Also es lebt hauptsächlich davon, dass einer von den beiden so ein bisschen die Melodielinie spielt und der andere auf der Gitarre Rhythmus spielt und haut und klopft und tut. Und das ist unglaublich mitreißend. Dafür, dass es zwei Akustikklampfen sind, bist du ständig am Tanzen. Ich weiß nicht,
Okay.
ob du die Fluch der Karibik-Filme bis zum vierten Teil durchgehalten hast.
Ja klar, ich habe alles gesehen.
Dann hast du sie auch mal gehört. Da spielen sie beim Soundtrack nämlich mal mit.
Okay.
So die Stücke, die dann gut sind, weil sie ein bisschen treibender sind, da hörst du
Das sind
Rodrigo und
die.
Gabriela, genau.
Okay, gut zu wissen, ja. Ja, dann kann ich damit bestimmt auch was anfangen. Ja, und dann werfe ich auch noch mal einen ganz berühmten Brocken hier in die Runde, und zwar eine Liebe meiner Jugend, weil durch meinen großen Bruder ausgelöst ist, die Band The Police. Ne?
Jawohl,
Mit
ja.
Sting und Stuart Copeland und wie hieß der andere? Der dritte von den dreien.
Ja, jetzt hast du mich erwischt.
Ja.
Boah, ich habe das Gesicht vor Augen, aber es hilft jetzt nichts.
Genau, also die drei sind ja nun auch, also, und mein Bruder war ein großer Police-Fan, also er kam eher aus der harten Ecke, so mit, keine Ahnung, was hat er gehört, wie hießen die nochmal, die sich immer angemalt haben, die Gesichter hier?
Kiss.
Ja, Kiss, genau, Kiss und AC/DC und sowas und The Sweet vor allem auch so, die habe ich halt auch alle mit der Muttermilch aufgesogen sozusagen, und dann kam The Police und ich dachte, wow, was für eine Band, war
Ja.
super geil. Also die haben ja sozusagen aus Punk haben die eigentlich Pop gemacht. Das
Richtig.
ist meine persönliche Meinung, ne? Also die haben wirklich geschafft, eine Punk-Attitüde beizubehalten und trotzdem mega erfolgreich zu werden und das sozusagen auch für eine große Masse halt. Also so ein bisschen runterzubrechen, dass es jetzt nicht mehr ganz so Drogen abgestürzt ist oder so, ne?
Ja.
Sondern dass es halt wirklich richtig gute Pop-Songs sind, ne? Und da, also, werde ich halt nie vergessen, die klassischen Alben von denen, weißt du? Oder diese Synchronicity vor allem, ne? Das war,
Ja.
glaube ich, eins ihrer größten Alben gewesen, ne? Und auch diese davor Regatta de Blanc und wie sie heißen, und
Ja.
kenne ich halt alles. Und The Police ist einfach eine Bomben-Jahrhundert-Band für mich, ja, unfassbar.
Absolut.
Die haben ja mal ein Konzert gemacht, wo nur Blonde rein durften, und da hatten dann alle Perücken auf natürlich, ne? Also es war natürlich trotzdem ausverkauft, volles Stadion
Ja.
und alle mit Perücken, super klasse.
Die
Also sie
hatten
konnten
ganz am
sich auch.
Anfang zwei Singles oder eine Single, die noch richtig Punk war.
Stimmt, genau, wo sie noch so dreckiger
Ja,
waren.
genau.
Ja.
Und dann weiß ich noch, ich habe irgendwann mal einen Bericht darüber gelesen, dass Sting dann mit der Musik sowieso unzufrieden war von Anfang an und halt immer das machen wollte, was sie dann halt später gemacht haben. Und es gibt wohl ein Konzert, bei dem er dann auf die Bühne gegangen ist und dann eins von diesen frühen Stücken spielen wollte und gesagt hat, so, okay, das nächste Lied ist Punkmusik, das heißt, der Text ist scheiße und die Musik ist zu schnell.
Ja.
Okay.
Ähnliche Aussage wie von den Beastie Boys, ne? Die wurden ja auch mal gefragt, warum sie Hip-Hop machen als weiße Jungs, und die dann meinten dann so, ja, wir machen Hip-Hop, weil wir keine Instrumente spielen können, und wir rappen, weil wir nicht singen können. Ganz
Genau.
einfach. Das passt ja, ne?
Ja, ich habe nochmal nachgeguckt. Der Gitarrist hieß Andy Summers.
Genau,
Es tut mir
Andy
leid,
Summers.
es tut mir leid.
Andy Summers. Tut mir leid,
Ja.
Andy. Ja, der ist, genau. Und Stuart Copeland war der Bassist oder so,
Der
ne?
Drummer.
Der Drummer, okay. Okay.
Und ich habe damals dieses Boxset irgendwann gekauft. Und es gibt dann halt zu jedem einzelnen Lied oder überhaupt so ein bisschen Hintergrundinfos, bla bla. Und Stuart Copeland meinte, dass Sting ständig versucht hat, ihn müde zu machen. Also, dass sie immer bei jedem Lied zig Durchgänge erstmal geprobt haben, bis sie dann irgendwann ans Aufnehmen gegangen sind, weil Sting wohl jedes Mal gehofft hat, dass irgendwann Stuart Copeland einknickt und halt ein bisschen langsamer spielt. Sting wollte es immer langsamer und Copeland wollte es immer schneller haben. Deshalb ist
Okay.
es eigentlich ein Wunder, dass es so lange gut ging mit den beiden.
Das ist aber genau die Art von Trivia, die man braucht hier in so einem Podcast.
Genau.
Das sind so die Informationen, die kriegst du sonst nirgendwo her. Das ist echt super, ja. Ich habe auch noch so irgendwann, so ein paar Jahre nach Synchronicity, gab es dann nochmal so ein Live-Doppelalbum von Sting. Es war dann nur Sting, ohne die Band. Aber er hat dann zum großen Teil die Police-Stücke nochmal gespielt, aber dann so ein bisschen mehr so, wie er das wollte. Ne? So
Ja,
ein bisschen
richtig.
jazziger und ein bisschen gemütlicher und ein bisschen artifizieller irgendwie auch. Und dann hat er noch so ein paar eigene Sachen mit reingebracht. Und dieses Album liebe ich ja auch, wa? Also das ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, irgendwie Live at the irgendwas oder so.
Der
Ist
hat
halt so ein Konzertmitschnitt, ne, im Endeffekt.
ja,
Und
der
das
hat.
ist grandios, weil er da die einzelnen Tracks dann auch halt mal länger einfach ausspielt, weißt du so, und dann einfach dann auch mal ein Stückchen rein instrumental nochmal ranhängt und so. Und das macht schon Sinn. Aber
Also,
das Ding hat sich ja dann leider auch in eine irgendwie seltsame Richtung entwickelt,
wenn das Album
finde ich.
mit Orchester war, dann muss es das Live in Berlin gewesen sein. Live in Berlin.
Nee, so heißt es aber, glaube ich, nicht.
Dann war
Es
es
war auch, glaube
wahrscheinlich
ich,
das
ein.
erste Album von ihm, Bring on the Night.
Ja, genau. Bring on the Night. Das Album meine ich.
Ja,
Das
das sind die
ist.
beiden einzigen, die ich kenne, aber er hat dazwischen ein paar andere und beide sind großartig. Aber Bring on the Night, ja, das ist noch das Jazzigere, richtig,
Genau, Bring on the Night. Blablabla. Ja, könnte ich
ja.
schon immer mitmachen. Ne? Ja, das Ding ist ja dann auch irgendwann total durchgeknallt. Ne? Also irgendwann konnte ich den Zeug dann auch gar nicht mehr hören. Also
Ja,
das.
irgendwann war es zu sehr. Guck mal, was ich kann.
Genau. Guck mal, was ich, wie toll ich bin und
Ja.
wie und was ich alles drauf habe. So, ja, schade eigentlich, aber was heißt schade? Ist ja das, was er machen will.
Eben.
Jedem das, sein Recht auf Veränderung. Besser als wenn eine Band bis ins hohe Alter immer wieder das Gleiche durchnudelt oder so. Gibt es
Eben.
ja auch, ne? Die dann irgendwie ihr Erfolgsrezept gefunden haben und sich dann nur noch wiederholen, was eigentlich die meisten Bands irgendwann machen, leider.
Ja.
Und insofern ist es auch okay.
Ja, und ich meine, guck mal, der hat 2000, oh Gott, warte mal, ich habe da gerade angefangen, Klassik-CDs zu verkaufen. 2006, irgendwie sowas. Wie hieß die Platte? Warte, Songs from the Labyrinth gemacht.
Okay.
Und danach noch If on a Winter's Night. Song from the Labyrinth war Musik aus dem, boah, jetzt kriege ich es nicht mehr hin, John Dowland war 15. Jahrhundert. Also der hat
Okay.
halt wirklich alte Lieder genommen, hat sich einen Lautenisten genommen,
Oh je, ja
irgendeinen
klar.
Russen, und hat mit dem zusammen diese alten Sachen gemacht. Die hätte sich ja keine Sau angehört, wenn da nicht Sting drauf gestanden hätte. Aber das war
Ja.
gute Musik. Und allein dafür fand ich großartig. Und das Ding danach, dieses If on a Winter's Night, hat er auch wieder Sachen so ja, ich glaube auch wieder ungefähr aus dem 13., 14. Jahrhundert bis zu seinen eigenen Liedern gemacht, die halt alle irgendwie mit Winter zusammenhängen.
Okay.
Super Sachen. Und danach ging es dann halt langsam los da konnte ich ihm nicht mehr folgen.
Ja, klar, einfach ein bisschen zu abgehoben.
Ja.
Aber der Gute ist ja auch nicht mehr der Jüngste jetzt, ne? Der ist ja auch ein bisschen älter als wir.
Ja, aber ich glaube, er ist fitter als ich.
Ja, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Mag sein. Aber der hat auch eine Menge Kinder. Ich glaube, der hat 6 Kinder oder so. Wenn
Boah,
ich
das
mich
weiß
nicht.
ich nicht, aber könnte gut hinkommen.
Ja, doch, da habe ich mal was gehört. Und insofern war er auch da fleißig, also der gutes Ding. Und ja. Und hast du noch was anzubringen? Oder ich meine, wir müssen jetzt ja auch nicht ewig
Nee, nee,
weitermachen.
nee,
Das
ich
ist
habe
ja ein
nichts mehr anzubringen, aber
Musikkompott.
ich habe noch eine kleine Sting-Trivia.
Okay.
Weil ich in Aachen gewohnt habe und in Aachen gab es immer ein Sommermusikfestival. Und am letzten Abend irgendeines Sommers, als ich da noch gewohnt habe, spielte Sting da. Ich weiß nicht, ob du mal in Aachen warst, wahrscheinlich nicht. Da gibt es den Dom und es gibt das alte Rathaus. Und zwischen Dom und Rathaus geht so ein Platz leicht nach oben. Und die Bühne ist immer unten vor dem Dom. Und dann guckt eben der Künstler immer aufs alte Rathaus. Und Sting meinte dann irgendwann, dass das ein fantastisches Gebäude wäre. Das, in dem er wohnt, sähe so ähnlich aus. Und ich habe gelacht. Wir alle haben gelacht. Und dann habe ich irgendwann ein Bild von seiner Villa gesehen in der Toskana. Und es sieht wirklich so ähnlich aus wie das Rathaus von Aachen.
Oh mein
Faszinierend. So ein
Gott.
riesiger Kasten. Naja, gut.
Ja, naja, gut. Genug Geld hat er ja.
Genau, eben. Sei ihm
Ja.
gegönnt. Jo, nee, mehr habe ich nicht. Ich finde, das war auch eine erhellende Folge.
Genau.
Wir wissen auf jeden Fall, dass wir musikalisch nichts auf den Nadel geben dürfen.
Macht doch nichts. Also vielleicht finde ich ja auch noch mal was. Wie gesagt, diese The Mars Volta, da schicke ich dir mal was und dann kannst du da mal reinhören, weil ich glaube, das ist eher dein Fall.
Ja, nee, mittendrin hast du ja auch genügend Sachen gesagt, die ich unterschreiben würde. Nur mit deiner Lieblingsplatte komme ich nicht klar.
Muss auch nicht. Also ist auch sehr speziell. Es gibt auch so Bands wie Autechre, also die kennt auch kein Mensch. Die höre ich super gerne. Und für alle anderen ist es nur Lärm. Einfach, weil die haben da irgendwie alle möglichen Geräusche, die einfach zueinander kommen irgendwie. Und dann hörst du Klingen, Krachen, Krong, Plöng, Zing. Und denkst du, was ist das denn? Und dann kommt noch was dazu, noch was dazu. Und irgendwann ergibt es plötzlich so eine Art Rhythmus. Und dann wird es immer besser und immer geiler und dann kommt da irgendwie so eine sphärische Musik dazu. Da wird auch halt auch nicht gesungen oder so. Und dann ist es irgendwie, findet es irgendwie so ein ganz obskures, wird es so ein ganz obskures Gesamtwerk. Und ich finde die großartig, aber die kann keiner hören außer mir.
Okay.
Aber na gut, irgendjemand wird die schon hören, weil die gibt es ja, die bringen ja auch immer wieder mal, also ich weiß nicht, ob sie immer noch Platten rausbringen. Die erste, die ich von denen habe, ist von 94. Und dann, ja, und dann geht es halt weiter. So, da habe ich so ein paar. Und das letzte ist irgendwie hier Untilted von 2005. Also, die machen da immer noch einiges, glaube ich.
Okay.
Ja, da habe ich auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alben oder so von denen. Irre. Ja, ich habe da natürlich dann alles gesammelt, was ich finden konnte von denen. Ne?
Klar.
Und es ist halt mehr so ein bisschen so mehr in die Techno-Schiene, aber halt nicht so typisch, sondern ganz, ganz untypisch.
Untypischer Techno. Ich bin
Ja.
gespannt. Muss es mir mal vorspielen.
Gerne.
Mit diesen Worten würde ich mal sagen, entlassen wir unsere Hörer entweder in die Nacht, in den Tag, in die Kneipe, in die Disco, zur Arbeit, wohin auch immer. Danke, dass ihr bis hierher durchgehalten habt und bis zum nächsten Mal.
Hört
Oder?
wieder rein. Na
Okay.
klar. Ciao. Ciao.